Sie hören Mundo Mumpitz. Yeah. Mundo Mumpitz.
Yeah. Mundo Mumpitz. Nur in Ihren Audiogeräten.
It's nice.
Mundo Mumpitz.
No? Mumpitz.
Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Simona und mir.
Woohoo.
Hier live aufgezeichnet aus dem Recording-Studio in Ehrenfeld, auch bekannt als Jonas Wohnzimmer. Please don't judge. Für größere Studio- und Techniken fehlen uns noch die Mittel. Deswegen.
Warte ab.
Aber es klingt doch schon alles sehr, sehr schön. Deswegen.
Auch ein Hallo von mir.
Danke. Das Problem ist allerdings nur, es riecht sehr nach Knoblauch hier im Recording-Studio.
Bah!
Bist du das, Simona? Oder bin ich es gar selbst?
Ich denke, das sind wir beide, lieber Jonas.
Ah, das waren sicher die leckeren Chiköfte-Dürüms, die wir uns eben
einverleibten.
Zum Mut an Essen reingepfiffen haben.
Ja.
Alles vegan natürlich. Hier wird nachhaltig recorded. das ist uns sehr wichtig. Wir haben auch einen V-Stempel auf der Stirn beide.
Oh ja.
Zumindest jetzt für diese Folge. Sonst, wenn ich nachher dann meinen Wurstbrot esse, nehme ich ihn wieder runter, weil da schäme ich mich dann einfach.
Zu Recht.
Naja, wie dem auch sei, Knoblauchgeruch hin oder her, der wird natürlich auch verstärkt durch diesen Popschutz, der vor dem Mikrofon situiert ist, weil man da so gegenatmet und dann schwillt einem das quasi wieder so entgegen, so ein Geruchscheck vor dem Rausgehen.
Oh. Upsi.
Nun ja.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Simona, was ich dich noch fragen wollte, beziehungsweise da war bei der letzten Folge keine Zeit für, die haben wir ja auch schon hier im Heim-Recording-Studio recorded. Und als du hereintratest und wir uns begrüßten, hast du gesagt, du hast draußen eine fadenscheinige Person beim Eintreten beobachtet.
Stimmt.
Und dann haben wir da gar nicht mehr drüber gesprochen.
Ja.
Und das interessiert mich jetzt doch, vielleicht möchtest du das.
Ja, das war witzig.
Doch nochmal ausführen.
Ja, also ich war mir relativ sicher, ich kam an mit meiner kleinen Gazelle, mit meinem Rad. Und dann kam mir ein Kerl entgegen aus deinem Haus und der sah sehr, sehr verdächtig aus.
Aha.
Es war ja ein Sonntag, nein, warte kurz, es war
Montag,
Feiertag,
aber Feiertag,
genau, es war Pfingsten gewesen und Pfingstmontag und Sonntag ist ja dann klassischerweise der Party- und Trinktag, nicht wahr?
Also quasi wie vor jedem Feiertag und vor jedem Wochenendstag.
Ganz genau.
Ah ja. Mhm.
Es wird sich, also in Köln ist das zumindest so, es wird sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken.
Mhm.
Und der ein oder andere schleppt vielleicht die eine oder den ein oder anderen auch mal ab. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Abgeschleppten getroffen habe in dieser Situation.
Der
das war sehr, sehr witzig.
Der nach erfolgter Liebesnacht.
Ja, er kam nämlich völlig desorientiert, sagt man das so?
Desorientiert, ja.
Desorientiert, aus dem Haus gestolpert. Es war so. Wie spät war es? 3 Uhr nachmittags vielleicht?
Ja.
Ohne Tasche, ohne Jacke, in so einem Hemd, nach Alkohol stinkend aus dem Haus.
Oh ja, hat er nach Alkohol gerochen?
Ja.
Ja,
schon. Und er war völlig orientierungslos und kam aus dem Haus und hat sich erstmal nach rechts und links umgeguckt und man hat ganz eindeutig gesehen, dass er nicht genau weiß, wo er ist. Und ist dann ganz schnurstracks nach rechts gelaufen zu den Fahrradständern, wo man, glaube ich, gar nicht so richtig auf die Hauptstraße gelangt dann.
Erstmal nicht, genau.
Genau, und das fand ich sehr witzig. Und dann dachte ich so, ja, der hat so einen richtig klassischen Walk of Shame, tritt er gerade an.
Da, und dass du ihm dann nicht noch geholfen hast, zu sagen, guter Mann, die 4 und die 3 fahren dort vorn. kommen Sie, ich bringe Sie doch noch hin.
Ich hätte es machen sollen. Aber vielleicht wäre es ihm dann noch peinlicher gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja. Ich musste einfach nur sehr doll grinsen, weil es, man kennt die Situation vielleicht oder man kennt sie auch nicht. Jonas, kennst du diese Situation vielleicht?
Nur vom Hören und vom in Serien sehen. Das ist ja auch ein klassisches lustiges Erzählmittel, aber ich selber habe noch keinen Walk of Shame gehen müssen.
Okay.
Du denn?
Ja. Durchaus. Und ich kenne die Situation, dass man aus einem Haus kommt und erstmal nicht weiß, wo man ist, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass mir das jetzt super oft passiert wäre.
Klar.
Aber ja, deswegen konnte ich das auch direkt identifizieren, glaube ich, weil ich selber schon mal in so einer Situation war. Und ganz kritisch ist dann, wenn man auch noch vergessen hat, irgendwie sein Handy aufzuladen. Oder in einer Stadt ist, in der man nicht wohnt oder in der man sich nicht auskennt.
Ja.
Und dann muss man sich so ein bisschen durchfragen. Dazu kommt dann auch noch der Kater.
Er hätte dich ja sogleich fragen können. Aber ja, da sind wir dann wieder, es war wahrscheinlich, deswegen heißt es ja auch Walk of Shame, ist natürlich dann peinlich.
Klar, wenn
gute
du
Frau,
aus,
wo bin ich?
Ja, wenn du aus einem Hauseingang kommst und fragst so, okay, wo bin ich und wo muss ich hin? Wäre mir wahrscheinlich auch unangenehm gewesen.
Okay, ich habe weitere Zusatzfragen.
Okay.
Und zwar, wenn, es war ja später Nachmittag, dann frage ich mich, wie der Tag bis dahin ausgesehen hat. Haben die nach erfolgtem Verkehr dann gepennt so lange und erst dann irgendwann nachmittags aufwacht, wer weiß, auf was für einer Party die waren, wer weiß, wie alkoholisiert, wer weiß, wie...
Vielleicht Raven and Hurt.
Raven and Hurt, ja, vielleicht, wer weiß, wie ausdauernd er letztendlich ist, so wie lange dann der Verkehr gedauert hat, das ist ja auch nochmal ermüdend dann.
Klar.
Im besten Fall und... aber haben die dann noch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der dann so in seinen Klamotten und dann auch nach Alkohol riechen, dass die dann auch nett frühstücken oder sowas.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke, die sind einfach spät nach Hause gekommen, haben versucht, miteinander zu vögeln, sind dann erschöpft aufeinander eingeschlafen, weil sie nicht mehr konnten. Und dann haben sie bis mittags um eins gepennt und dem Ganzen dann nochmal eine Chance gegeben. Das war dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher als die Nacht zuvor.
Mhm.
Und dann hat er irgendwann gedacht, okay, ich zieh mich mal an und ciao. Oder sie ist eingeschlafen und er dachte so, ich nutze die Chance, einer peinlichen Goodbye-Situation. Ja. Warum hast du so verwirrt geguckt?
Ich hatte gerade verstanden, er hätte eine andere Chance genutzt, weil sie schläft.
Ach so, die Mitbewohnerin vielleicht noch oder so.
Ja, das, das würde auch noch gehen.
Bestimmt auch schon mal passiert. Naja, und dann hat er sich wahrscheinlich angezogen und dachte so, ja, jetzt wird es auch mal Zeit, irgendwie nach Hause in mein Bett zu kommen.
Wenn man so alkoholisiert und wahrscheinlich dann auch getanzt oder so, dann stinkt man doch auch so. Dann,
ja.
Ah, dann, ja.
Ja, ich sag ja, das
was
ist nicht die...
gänzlich unangenehme...
Ja, schon. Ja, in den meisten Fällen sieht man sich ja dann auch nicht mehr so oft wieder. Oder es ist die Liebe deines Lebens und du heiratest ihn oder sie früher oder später. Alles schon passiert.
Das klingt aber insgesamt, finde ich das, kann ich mir diesen Ablauf einfach nicht so gut vorstellen, weißt du, dass man dann.
Aber jetzt, Jonas, wo du im Tinder-Game ja bist, das haben wir ja letzte Folge thematisiert, da musst du dich ja vielleicht mal damit auseinandersetzen, mit dieser
Möglichkeit. Da muss ich dir was gestehen.
Oh, Jonas, was?
Ich habe die Applikation bereits schon wieder entfernt.
Das ist das, was ich Prophezie.
Denn es begab sich, dass ich keinem meiner Matches, ich habe mich total gefreut, als es mehrfach matchte, aber ich hatte irgendwie, habe dann immer so geguckt, habe überlegt, und habe ich irgendwie keinen Bock gehabt, irgendwem davon zu schreiben.
Ja, kenne ich gut, ja, kenne ich.
Ah, doch, der ersten habe ich einfach, um es auszuprobieren, geschrieben. Die fand mich aber wohl dann doof und hat mich dann direkt verlassen.
Scheiße.
Also virtuell quasi verlassen, wieder zermatscht.
T-Bit.
Und dann dachte ich, okay, next time. Und dann matchte ich noch fröhlich hin und her. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Und auch gerade gar nicht so die Energie habe, irgendwen komplett neu kennenzulernen. Weißt du? So mit, vor allem auch mit dem Hintergedanken dann, dass man dann da vielleicht mehr draus machen möchte.
Ja, das verstehe ich.
Und auch einfach nur für fröhlichen Verkehr war mir das dann auch, da hatte ich dann auch keine Lust zu. Also muss ich ehrlich sagen, da habe ich es dann wieder gelöscht. Und
ja, gut.
Es war interessant. Es war ein sehr interessantes Phänomen.
Ein kleiner Ausflug in die Tinder-Welt.
Ja.
Wie lange hat er gedauert? Eine Woche.
Nicht mal.
Aber gut, wenigstens hast du es mal ausprobiert.
Ja, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger ausprobieren können. Also vielleicht zu dem Punkt, wo man sich dann noch mal tatsächlich mit wem trifft. Aber wie gesagt, das lach nicht. Das war für mich schon zu viel. Also ich hatte da keine Lust drauf.
Verstehe ich, aber vielleicht kommt ja irgendwann noch mal die Zeit, wo du dann motivierter bist, sagen wir mal.
Aber vielleicht dann nicht mehr über sowas. Also ich glaube ja auch daran, dass sowas organisch daherkommt.
Glaubst du an die große, wahre, eine Liebe?
Nee, das meine ich gar nicht damit. Aber es gibt so viele Menschen.
Klar.
Nee, ich glaube einfach an die große, eine Liebe. Das ist ja irgendwie ein völlig anderes Fass. Da können wir
das gleich
noch drüber sprechen. Aber ich glaube einfach, dass sowas so unverhofft kommt und ja, dass man dann plötzlich irgendwo wen anrempelt oder so, oder du kennst jemanden und so und dann plötzlich, oh. Weißt du? Das
ja, ist, total. Es ist nur, ja, Tinder beschleunigt das alles vielleicht ein bisschen, ne?
Weiß ich ja nicht. Also, finde ich nicht. Ich glaube, nee? Ich finde, es ist so forciert.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Klar, also die grundsätzlichen Absichten bei Tinder sind ja schon auch relativ klar. Also natürlich suchen da auch Leute irgendwie ihre nächste Beziehung oder die Frau oder Frau fürs Leben, Mann fürs Leben, Vater der Kinder. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal so oberflächlich, dass es vielleicht erstmal nur um den Koitus geht.
Oha.
Aber was daraus dann werden kann, wir haben ja auch gemeinsame Freunde, die sich über solche Applikationen kennengelernt haben und in love sind. Shout out an unsere Freunde, die jetzt bestimmt wissen, dass sie gemeint sind.
Oh ja.
Oh ja.
Das wäre schön. Ja, das, ich will es auch überhaupt keinem madig reden. Nee. Überhaupt nicht. Also ich finde das toll, wenn man sich darüber kennenlernt und dann auch langfristig irgendwas draus macht. Ich glaube aber auch einfach, also für mich ist das dann wahrscheinlich nichts. Also
ja,
vielleicht auch jetzt, du hast recht, vielleicht denke ich irgendwann, jetzt installiere ich mir das, geht zum Fotoshoot.
Und in Ehrenfeld gibt es doch da jetzt diese Location.
Ach ja, stimmt. Aber die hat jede. Ja, ich weiß nicht, wie es bei den Herren ist.
Bei Männern irgendwie gar nicht.
Fast alle Frauen haben irgendwie Bilder mit diesen schwarzen oder rosa Bällchen.
Ja.
Mit den Flügeln. Da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, was wir in Profilen nicht sehen wollen.
Ja.
Und, genau.
Oh doch, ich hatte tatsächlich letztens auch, ich weiß aber nicht, ob das in dieser Location in Ehrenfeld ist, auch so ein Kerl, der vor so einer Wand stand und dann ganz große Flügel rechts und links hatte.
Ständig.
Ja, nicht geil.
Nee. Vor allem auch, das muss doch klar sein, dass das andere Leute dann auch, egal.
Na ja.
Darum geht's ja auch gerade gar nicht. Es geht darum, dass ich glaube, dass zumindest meine nächste Beziehung organischer daherkommt.
Okay.
Das klingt doof,
das wäre schön.
Aber ich,
das wäre schön. Vielleicht dauert es dann jetzt noch ein bisschen, aber wer weiß,
das
vielleicht
ja
triffst
okay.
du sie auch morgen im Supermarket.
Und rempel sie an und schütte ihr Ayran im Tetrapack über das Dekolleté.
Ja.
Und dann wische ich das so unbeholfen ab und
das klingt dann gut.
So
ja.
Dann sind Frauen doch eigentlich auch oft verliebt, oder? Wenn man
dann kommt auch so eine Zeitlupe, wo sich dann eure Hände berühren.
Oh ja, und
und dann macht es so.
Und
okay, das war ein komisches
klassische
Geräusch.
Klassische Musik. Also so
und die guckt dich in die Augen.
Und dann
Schnitt, 5 Jahre später, Kinder, Reihenhaus und Hund.
Oh Gott.
Oder?
Nee, das möchte ich auch noch. Oh Gott.
Nee, in fünf Jahren halt.
Man kann über so viele Sachen reden dann, ne? Also das hat so viele Faktoren und so viele Richtungen, die das gehen kann und die man alle überhaupt nicht will irgendwie. Und jetzt auch gerade, ich will gar nicht jetzt über Reihenhaus nachdenken.
Okay. Abbruch.
Immer,
meine
einmal,
nicht.
Einmal pro Folge darf man laut Abbruch sagen.
Aber jeder von uns?
Klar.
Okay.
Jetzt haben wir es aber beide einmal gesagt. Dürfen wir nicht mehr abbrechen.
Scheiße. Okay.
Und weiterhin das Thema One True Great Love.
Oh ja.
Habe ich früher dran geglaubt. Glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Und ich glaube, das ist nicht, weil ich enttäuscht worden bin oder sowas, sondern eher, weil man lernt ja auch dazu. Und irgendwie glaube ich einfach, dass es zu viele Leute gibt.
Auf jeden Fall.
Die zu dir passen und die du toll finden könntest potenziell. Und ich glaube einfach, dass es ein paar Leute gibt, mit denen du dein Leben verbringen kannst, aber eben nicht nur eine Person. Das mag sich dann so anfühlen und das ist ja auch wunderschön, wenn man sagt, hey, du bist jetzt die Person forever.
And ever.
And ever.
And ever,
and
ever.
Ever, ever. Forever, okay. Ever. Aber ich habe zum Beispiel nach jeder meiner Beziehung immer gedacht, direkt danach gedacht, oh Gott, ich kann ohne sie nicht leben.
Natürlich.
Sie ist die einzige. Hm. Oh weh, oh je, oh weh, oh ach. Zeta und Mordio. Und das habe ich jetzt einfach schon auch mehrfach gedacht und siehe da, das stimmt gar nicht.
Ha. Hat dir vielleicht auch Liv Strömquist bei dieser Erkenntnis geholfen? Dazu muss man sagen, Jonas und ich haben gemeinsam im Park die Bücher von Liv Strömquist durchgesuchtet. Sehr, sehr zu empfehlen. Comics.
Nein.
Richtig gutes Zeug.
Graphic Novel heißt
das.
Oh,
Entschuldigung.
Sie würde sich im Grabe umdrehen.
Sie ist doch noch gar nicht tot, Jonas.
Wäre sie tot, würde sie sich im Grabe umdrehen.
Naja, sie ist auf jeden Fall eine gute Frau. Schwedin, nicht wahr?
Mhm.
Und sie schreibt sehr, sehr gutes Zeug. Ursprung der Liebe, Ursprung des Lebens, heißt das andere noch? Nein. Das stimmt gar nicht.
Doch.
I'm Every Woman heißt das letzte. Das ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. An dieser Stelle kleiner Werbeblock.
Oder Vulva. Eins von beiden. Ich bin mir sehr sicher, dass sie ein Buch geschrieben hat, wo das im Titel vorkommt.
Vulva?
Ja, oder Vagina.
Ha.
Wir recherchieren gleich jetzt gerade. Ich kann nicht multitasken.
Ja.
Genau. Dieses Buch, dieses Graphic Novel, da gibt es Ursprung der Liebe vor allem. Da werden so diese unsere Beziehungskonstrukte auseinandergenommen und geguckt, wo das herkommt und warum wir zum Beispiel Besitzanspruch stellen an unseren Partner oder warum wir wütend sind, wenn die mit wem anders pennen als mit uns, wo uns das doch vorher egal war, auch wenn wir es wissen irgendwie. Also so viele Sachen, die man sehr stark wiedererkennt, ne,
ja,
aus seinen Beziehungen, wo man dann zum ersten Mal merkt, ach so,
ja,
daher kommt mein Verhalten oder wie schon irgendwie sein Umgang mit seiner Mutter früher dann seinen, also als Mann vor allem seinen Umgang später mit Frauen prägt und so,
ja,
wie man in einer Beziehung handelt. Und das ist schon sehr, 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 sehr nah dran, fand ich. Also
total.
Simone hat es mir vorgelesen, ich lag faul im Park.
Dazu muss man nochmal sagen, eine Graphic Novel, das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Arbeit bei dieser kleinen Vorlesestunde.
Das stimmt.
Weil ich zusätzlich auch noch die Bilder beschreiben musste, weil Jonas zu faul war.
Aber ich fand, das war ganz toll so,
ja,
weil ich habe nachher versucht, es selber zu lesen. Es hat mir dann nicht mehr so Spaß gemacht, weil es so schön war, wie du das auch beschrieben hast. Dann haben wir noch zusammen gelacht und dann gleichzeitig danach geweint, weil es so nah dran war eben,
ja,
weil wir uns so wiedererkannt haben.
Und weil wir alles in Frage gestellt haben auf einmal.
Ja, dazu, ich habe da auch noch viel drüber nachgedacht. Also diese Konstrukte, ich finde es gut zu wissen, warum sowas ist, warum sowas passiert, warum ich solche Sachen mache oder so. Aber das hat jetzt nichts dran geändert an dem, was ich mir wünsche für mich. Weißt du, ich möchte trotzdem noch gerne in einer Beziehung mit einer netten Frau leben.
Monogam.
Ja. Gerne möglichst lange.
Hm.
Und genau, dass ich mich dann nicht in so seltsame Stereotypen bewege, dass ich nicht über meine Gefühle sprechen möchte oder sowas. Das war dieses Charlie Sheen-Kapitel.
Hm.
Oder sowas, das ist ja völlig klar. Aber das ist auch einfach was ich mitbringe, glaube ich.
Ja,
und
auf
nicht,
jeden Fall.
Aber trotzdem, genau, es ist super, sowas zu wissen. Warum passiert sowas? Das ist ja auch eigentlich immer so der erste Schritt, sowas zu greifen, glaube ich. Zumindest für mich. Ich habe in meiner Psychotherapy, dachte ich erst, oh, diese nette Frau hier, die wird mir jetzt, ich erzähle ihr jetzt alles, was falsch läuft. Und dann sagt die mir ein 10-Punkte-Programm, wie ich das ändere und wie es mir dann wieder besser geht. Und dann gehe ich hier raus und
sowas kriegst du ja auf YouTube.
Sowas, dann habe ich gar nicht weitergedacht. Und stellte sich aber heraus, und alle, die das auch schon mal gemacht haben, werden das auch wissen, es geht eigentlich darum, dass du selber die ganze Zeit erzählst. Und dadurch, dass du es erzählst, formt sich, kannst du dieses Problem greifen. Es kommen dann so Moderationsfragen, so wie zum Beispiel, was meinen Sie, woran das liegt? Oder, das könnte ich mir schwierig vorstellen. Aha.
Ich finde das auch schön, wie du direkt die Therapeuten, Psychiater,
Das ist meine Therapeutenstimme, Simone.
Ja.
Wie war das damals in deiner Kindheit?
Oh Gott, oh Gott, let's not talk about that.
Ja, doch, man sollte, aber vielleicht nicht mit mir, der ich nur Hobbypsychologe bin und keinerlei Referenzen habe. Ich erzähle nur, wie es mir ergangen ist und das ist wirklich so, also dass du einfach über deine Sachen redest und dann liege ich da auf dieser Lederliege, klassisch.
Wirklich?
Ja, ich
Wie im Film?
Anfangs, können wir auch gleich noch drüber reden, aber es war so, es ist so gewesen, dass ich dann, es ist auch immer noch so, dass ich dann da liege und sage, mittlerweile bin ich ja auch schon was routinierter, ne, dass ich weiß, wie das läuft, so ich bringe mir dann ein Thema mit und ich merke, während ich drauf rumdenke, während ich ihr das erzähle in diesem Raum, kann ich das besser greifen. Und wenn es zum Beispiel um Sachen geht, die ich nicht mag an mir, so Muster oder sowas, und oder wenn ich mich irgendwie für irgendwas schäme und sowas, ich erzähle das dann, das hilft total. Also ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viel schon gelernt und an Fortschritt gemacht, einfach dadurch, dass ich es so einer Person erzählt habe. Es ist jetzt was anderes, wenn ich dir irgendwie erzähle, dass es mir schlecht geht, dass ich Liebeskummer habe oder sowas, weil du nicht mit so einer Distanz daran gehen kannst.
Ja, da habe ich Fragen zu, weil
Bitte.
Ich selbst noch keine Erfahrungen gemacht habe mit solchen Therapiestunden. Sagen wir mal, ich war samstagsabends feiern und bin nach Hause gegangen mit einem netten Dude oder mit einer was auch immer, mit einer netten Person. Sagen wir es mal so.
Oho.
Und am nächsten Morgen muss ich den Walk of Shame antreten, es geht mir nicht gut. Sind das auch Dinge, die man dann mit seinem Psychiater teilt?
Also, das ist jetzt bei mir eine Psychotherapeutin, das ist ja nochmal was anderes, ne?
Oh Gott, ja. Ich kenne leider die ganzen Unterschiede,
aber
die
ja,
es da gibt nicht.
Aber ja, das kannst du, wenn du willst. Du kannst erzählen, was du möchtest.
Ja.
Wenn du jetzt sagst.
No judgments.
Genau, wenn du jetzt, das muss man ablegen, ne? Das Gefühl, dass die Person dann denkt, oh Gott, die denkt, ich bin voll die Ho. wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, oh, Frau Therapeutin, letzte Nacht ging ich mit der fünften Person in 2 Wochen nach Hause und irgendwie finde ich das nicht gut, dass ich derzeit so promiskuitiv agiere. Und dann wird dich die Therapeutin wahrscheinlich fragen, aha, warum nicht? Und dann wirst du so darauf geführt, dass du irgendwann zum Ursprung kommst, oh Gott, ich kann mit mir selber überhaupt nicht allein sein und ich brauche das, um ja. Bestätigung von außen zu bekommen, dass jemand mich oder meinen Körper begehrenswert findet.
Ja, verstehe.
Und tun sich dann Abgründe auf.
Ja.
Und das hat jeder von uns. Das ist total krass.
Deswegen könnte wahrscheinlich jeder mal so eine Therapiesitzung gebrauchen. Denn wenn du irgendjemandem deiner Freunde, deiner Familie erzählen würdest, dass du mit 5 Menschen innerhalb von 1 oder 2 Wochen nach Hause gegangen bist, dann und du dich dabei nicht so gut fühlst, würde dich niemand fragen, warum denn nicht?
Richtig.
Sondern da würden andere Reaktionen kommen, ob jetzt positiv oder negativ. Da würde nicht die Frage kommen, mit neutralem Gesichtsausdruck, warum denn nicht? Warum fühlst du dich denn nicht gut dabei? Ja, das kommt mir alles, das kommt mir logisch vor.
Auf jeden Fall. Und jeder Mensch, jeder hat irgendwo irgendwas zu tragen.
Auf jeden Fall.
Und auch wenn es dir total gut geht, sowas bringt dich ja dann, das ist nur Bonus dann, ne? Also wenn du nicht depressiv bist oder sowas, super. Das ist halt schön. Ja,
good for
es sind
you.
Einfach immer mehr Leute in unserem Alter auch, ne? Das ist einfach, darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn man dann aber sowas nicht hat, es gibt immer was du findest, wo du dann sagen kannst, okay, das tut mir gut, darüber zu reden.
Ja.
Muss ja auch nicht sein und so. Und gerade bei sowas finde ich es auch total toll, dann einfach sagen zu können, was ich will. Oder ich schweige die Frau an für eine Dreiviertelstunde. Das darf ich auch machen. Das musste ich auch erstmal lernen, dass das okay ist.
Mhm.
Weil denkst ja, okay, ich verschwende ja jetzt unserer beide Zeit, wenn ich jetzt hier extra herkomme, mich auf hier auf die tolle Lederliege lege. Eine tolle Wortfolge. Und, und dann nichts sage, sondern hier rumschweige.
Ja.
Dabei darf ich das, wenn ich das möchte.
Klar.
Das ist toll.
Es wird ganz schön deep.
Ja, lass mal wieder mehr Blödsinn reden.
Lass mal über irgendeinen Quatsch reden.
Okay, genau. Und deswegen, um das mal zu Ende zu bringen, habe ich dann Tinder deinstalliert.
Aha, da haben wir angefangen.
Ja, und fühle mich da auch ganz gut mit.
Okay.
Es ist schon lustig, ich finde das witzig, ich habe es auch ein bisschen vermisst, dachte so, ach, nochmal ein bisschen
swipen. Kein Swipe mehr.
Swipey, swipe, swipey, swipey, swipe. aber ja, genau, ich achte jetzt so drauf, das ist meine Strategie, dann so mit mir selber im Reinen zu sein.
Schön.
Das klingt immer gleich so esoterisch dumm, ne? Aber das ist, glaube ich, diese einfachen Sätze, das sind ganz tolle Grundsätze.
Voll.
So mit sich selber auch allein sein können und dann eben nicht wissen müssen, oh, da findet mich jemand begehrenswert und will mich matchen.
Ja.
Deswegen ist das wahrscheinlich eher in die Richtung, in die ich gerade so generell gehe.
Ja, und ich finde ja grundsätzlich ist Köln als Stadt ja auch ein guter Ort, um auch in seinem Alltag Menschen kennenzulernen, eigentlich ganz gut, oder?
Wenn ich ihr zum Beispiel Ayran über die Brüste schütte.
Zum Beispiel im Rewe City.
Vielleicht sollte ich das mal machen, mit so einer angeschnittenen Packung Ayran hinter einer Ecke lauern und dann total stumpf dann da rum. Oh, entschuldigen Sie. Und dann in der anderen habe ich auch schon ein Handtuch parat und tupfe dann.
Das ist, finde ich, eine gute Idee. Vielleicht können wir noch mehr solcher Szenarien erfinden und damit gehst du dann in die Kölner Innenstadt.
Ich habe direkt noch eine Idee. Kennst du diesen tollen Trick, einen Geldschein an Faden machen und dann kommen die Leute hinterher? Was, also, ist jetzt natürlich wieder direkt Stereotyp.
Das würde auf jeden Fall funktionieren.
Was könnte ich denn da dran binden, um jetzt zum Beispiel dich zu erhaschen? Was würdest du?
Mich würde man vielleicht eher mit Snacks kriegen.
Das heißt, vielleicht ein Knoppers an diese Schnur.
Knoppers ja,
oder ein Mr. Tom Peanut-Riegel oder eine Flasche Mate.
Das könnte schwierig werden mit dem hinter dich herziehen. Ich glaube, das würde
kaputt
zu gehen. Unfällen führen.
Ah, stell mal vor, die Mate dann. Und dann schneidest. Nein, das ist das Szenario.
Okay.
Die Mateflasche geht kaputt, während du sie verfolgst. Du schneidest dich an der Scherbe. Ich komme heroisch um die Ecke getreten.
Mit einem Pflaster.
Mit einem Pflaster. Das.
Und du schreist: Ich kann Erste Hilfe!
Ja, ich habe Literaturwissenschaften studiert. Macht Platz, ich trete heran. Das erinnert
mich. Und ich kreide bleich, denn wie du bestimmt weißt, kann ich ja kein Blut sehen. Vor allem nicht mein eigenes.
Und dann fange ich dich also so theatralisch auf, weil in Filmen fallen Frauen ja immer um.
Aber auch so mit der Hand an.
Ja,
am Kopf,
genau. Und ich stehe dann da und fange dich auf. Und du wachst so halb auf und blickst zu mir hinauf.
Ja.
Und dann kommt wieder diese Mucke und so. Und 5 Jahre später.
Love at first sight.
5 Jahre später machen wir aber irgendwas, worauf wir beide Bock haben. Und es ist wahrscheinlich nicht das Reihenhaus.
Ohne Kinder. Mit vielen Hunden.
Ja.
Für mich persönlich
jetzt. Ja, für mich auch. Super. Haben wir das schon mal geklärt.
Okay.
Was ich gerade, dieses, ist ein Literaturwissenschaftler anwesend, ne? Ach. Wir zwei als Studenten jener Literaturwissenschaften.
Studierende möchte ich an dieser Stelle.
Entschuldigung, ja, natürlich.
Du weißt, ich bin
Beauftragte. Ja, die Genderbeauftragte.
Ja, genau.
Ich bin das auch übrigens, damit wir Gleichberechtigung im Genderstab hier
grundsätzlich sind wir in diesem Podcast gleichberechtigt.
Absolut.
Gut.
So, und jetzt halt mal kurz die Schnauze.
Okay.
Und zwar, wir als ehemalige, als absolvierte Studierende der Germanistik, vergleichende Literaturwissenschaften, kommen ja selten in die Gelegenheit, zur Gelegenheit, dass man mal ruft, dass wir gebraucht werden, so im Alltag. Ne?
Also kann jemand schnell Goethes Faust zitieren, bitte?
Ja, genau.
Das ist ein Notfall.
Kann jemand hier den Hintergrund, jetzt kann ich noch nicht mal schlaue Sachen sagen, weil mich dieses Studium wirklich nicht interessiert hat. Aber okay, also irgendwelche Details zu irgendwelchen alten Büchern.
Ja.
Zum Beispiel, wie heißen Tristan und Isolde, könnte jemand fragen oder sowas.
Zum Beispiel, ja, und was haben die eigentlich miteinander gemacht?
Ui, auf jeden Fall lag irgendwann ein Schwert dazwischen, das weiß ich noch.
Aha.
Jedenfalls passiert uns das selten, dass jemand in Notsituationen unsere Expertise, wenn man sie denn, Entschuldigung, so nennen kann, ich trat dich.
Aua.
Es gab die Situation, dass ich mit einem gemeinsamen Freund von uns aus jenem Studium, der ebenfalls absolvierter Literaturwissenschaftler.
Weiß ich, von wem du sprichst?
Ja, du wirst es gleich wissen, seine langjährige Freundin ist nämlich Ärztin nun.
Ah ja.
War zu diesem Zeitpunkt also noch Studierende der Medizin.
Studentin. In diesem Fall.
Ja, es war ein Spaß. Und wir drei fuhren mit der Mittelrheinbahn von Bonn nach Köln.
Aha.
Und es begab sich, dass jemand in diesem Zug tatsächlich nach einem Arzt rief.
Ach, Tatsache.
Woraufhin besagter Freund und ich uns natürlich hilflos anschauten, während seine seine Freundin eifrig hinrannte und natürlich sofort expertentechnisch erste Hilfe leistete, während wir uns vorkamen wie die,
ja,
wie die wertlosesten Menschen auf dem Planeten.
Ja.
Deswegen, also, ja, das ist schon schwierig für uns, finde ich auch gemein. Also, kann man da irgendwie so ein Antidiskriminierungsgesetz einführen, dass man nicht nach Ärzten rufen darf, sondern vielleicht nach...
Sondern die Leute einfach...
Gibt es hier Leute, die Erste Hilfe können? Das kann ich nämlich ganz passabel.
Ja, ich zum Beispiel nicht. Jetzt, wo du das gerade erzählst, denke ich mir...
Oh, Mist, ja, nee.
Ich wäre sehr überfordert mit der Situation.
Mhm. Ich glaube, ich auch. So als zweite Mal,
aber ich bin auch so jemand, die würde wahrscheinlich einen Fahrstuhl nehmen, wenn es irgendwo brennt.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Aber,
da weiß
also,
ich ja nicht.
Ich war noch nie in so, gestern noch drüber geredet, dass ich noch nie in so einer krassen Gefahrsituation war und ich auch noch nie Todesangst hatte. Du?
Das stimmt, ich hatte auch noch nie Todesangst. Das war schon zumindest einmal in meiner Nähe die Gefahr.
Ja.
Nicht für mich persönlich, sondern wir waren im Schwimmunterricht in der Oberstufe, wo einer meiner Mitschüler zeigen wollte, wie toll und lange er unter Wasser bleiben kann.
Oh Gott.
Es stellte sich heraus,
ziemlich
er
lange.
Hatte sich überschätzt. Und zum Glück bemerkte irgendwer das und rief, oh, der Mitschüler kommt nicht wieder herauf. Und während dann schauten alle hinab und sahen, dass er eben wie ein toter Fisch da einfach nur hing.
Oha.
So. Und sogleich sprang man natürlich hinter ihm her und holte ihn raus. Und eine gute Freundin tatsächlich auch von mir hat dann ihn wiederbelebt. Der war tatsächlich kurz weg. So.
Aber warte mal kurz, ich wusste nicht, dass das überhaupt geht. Man kann sich ja auch nicht selbst ertrinken, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas, also es passiert ja immer wieder, dass man irgendwie, es ertrinken ja ständig Leute. Also das,
ja, natürlich, aber dann vielleicht in offenen Gewässern, die einen dann übermannen, überfrauen.
Irgendwas wird gewesen sein. Vielleicht hat er irgendwie kurz Kreislaufkollaps gehabt oder sowas, ja, in diesem klar. warmen Wasser. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wäre der da gestorben.
Krass.
Und wurde dann von ihr, die DLRG-Schwimmerin auch war zu dem Zeitpunkt, und unserem Sportlehrer, Shoutout an Herrn Küpper, wiederbelebt, gerettet sozusagen.
Stell dir mal vor, irgendjemand hat dir das Leben gerettet und du bist du stehst irgendwie in der Schuld von demjenigen.
Krass, ne?
Und stell dir mal vor, das ist ein richtiger Arsch.
Ja, okay. Puh, danke, I guess.
Kann ich dich vielleicht mal zum Essen einladen oder so?
Ich hätte das auch selber geschafft. Also
war ein bisschen unnötig, aber ja. Thanks anyway.
Das weiß ich nicht. Wie wäre das? Würde das nicht deine Beziehung zu diesen Menschen von Grund auf umstrukturieren?
Frage. Weiß ich nicht.
Das kann ja dann nicht mehr so ein Arsch sein. Der hat ja gerade das Leben gerettet. So,
ja, weil er.
Würde ein Arsch dich nicht einfach sterben lassen?
Glaube ich nicht.
Meinst du?
In der Situation haben Menschen doch grundsätzlich, weiß ich nicht, da vergisst man doch mal so
Animositäten.
Zwischenmenschliches, oder?
Darauf einen Schluck Bier.
Naja, ich war auch bis jetzt, also die krasseste Situation ist mir in Kolumbien, glaube ich, passiert, als ich in einer Bar war, die dann überfallen wurde von Menschen mit großen Schusswaffen.
Was?
Aber, ja. Aber da ist mir nichts passiert. Und das waren auch sehr junge Menschen, die, glaube ich, gar nicht wussten, was sie da genau taten. Und da hatte ich irgendwie auch keine Todesangst, weil die einfach nur Telefone und Bargeld haben wollten.
Auch dein Telefon und dein Bargeld?
Nein, tatsächlich nicht. Soweit haben sie es nicht geschafft.
Ach, du saßt
recht
sehr, weit.
Sehr viele ja, es waren sehr, sehr viele Leute in dieser Bar. Ich hatte Glück bei der Auswahl meines Sitzplatzes. Es war ganz gut gewesen.
Wahnsinn. Das heißt, die sind da rein, haben, wie viele waren das?
4.
Okay, maskiert und mit Knarren und
so. Ja, die kamen auf so Motorrädern angefahren.
Ja.
Genau, und sind dann erstmal so über die Terrasse und ich saß Gott sei Dank drin. Und wie gesagt, die waren sehr jung und hatten wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mehr Angst als wir.
Oh Gott.
Das klingt wie wenn man so sagt, so die Spinne hat viel mehr Angst vor dir als du vor ihr.
Ja.
Naja,
Nur haben Spinnen meistens keine Schusswaffen dabei.
Das stelle ich mir gerade vor, so eine. Naja.
Das ist ja Wahnsinn, das hast du mir noch überhaupt nicht erzählt.
Krass, dachte ich, dass ich dir das erzählt hätte.
Scheint ja nicht so traumatisch gewesen zu sein dann.
Ganz komisch, ich habe mich danach auch seltsam gefühlt, weil ich nicht so viel Angst hatte, wie ich das erwartet hätte von mir.
Ist auch interessant, ne? So, ja, ich war in der Bar und der vordere Teil wurde dann überfallen.
Genau.
Ich habe dann noch einen Mojito bestellt, den mir dann die weinende Bedienung brachte.
Ja, wie gesagt, die hatten dann selber, glaube ich, so viel Angst, dass sie sich dann, nachdem sie, keine Ahnung, 20 Mobiltelefone und ein bisschen Cash hatten, und sich dann relativ schnell wieder verpisst, weil sie dann doch Angst vor der Polizei hatten.
Ja.
Ja.
So recht auch.
Ja.
Das ist krass, ne? Das, mit sowas rechnet man ja in Köln nicht zum Beispiel.
Nee, in Köln nicht.
Dass
so.
Du da. Wobei es gibt ja auch so, es gibt einen Burger King im Kreis Düren, der, wenn du von der Autobahn herabfährst und dann nach Düren willst, wo meine Eltern residieren.
Ja.
Meine Mutter erzählt jedes Mal die Geschichte, wenn man an diesem Burger King vorbeifährt, dass da mal jemand wen in den Kopf geschossen hat.
Oha.
Da gab es irgendwie so
Bandenstreitereien
und so und dann ist da tatsächlich jemand abgeknallt worden.
Ja.
Und das ist ja klar, du weißt ja nie, ob der trifft oder Kann auch sein, dass er wen anders trifft oder es prallt irgendwo ab oder sowas. Der andere zieht auch ein Schusseisen, oder Schießeisen und ja. Also, ja. Aber mit sowas rechnest du ja hier einfach nicht, ne?
Nö, hier nicht so.
So, wir waren gerade hier im Tschiköfte-Laden. Da rechnet man ja, also war auch seltsam, aber man rechnet nicht damit, dass jemand mit Schusswaffen hineinstürmt.
Nee.
Und unsere Handys erbeutet oder so.
Aber wann rechnet man schon mal mit sowas? Also in Kolumbien vielleicht eher als in Deutschland, aber
ja. Oder?
Grundsätzlich super sicheres, tolles Land, möchte ich an dieser Stelle nochmal äußern. Shoutout an Kolumbien. Ich hatte da sehr, sehr schöne Erfahrungen.
Da denke ich immer gern dran, dass ich mit dir ja auch im Prinzip auch einmal in Kolumbien war.
Stimmt,
zusammen.
Das war schön.
Simone und ich waren nämlich zusammen in der Botschaft, um dein Visum zu beantragen.
Ja.
In Frankfurt am Main. Wir fuhren dort gemeinsam hin und gingen noch in einen schönen Park danach.
Ja.
Der war also so ein Landschaftspark irgendwie. Und ja, ein botanischer Garten. Und ja, jedenfalls waren wir in dieser seltsamen Botschaft. Das heißt, wir waren im Prinzip auf kolumbianischem Boden.
Was ich irgendwie immer noch crazy finde.
Mega crazy, weil es ist ja auch eine Wohnung irgendwie, ne? In einem Reihenhaus. Ist ja jetzt nicht so ein, wie die Amis das meistens haben, so ein abgesteckter Bereich mit Wachen. Da waren auch keine Wachen irgendwie.
Ja, gar
vielleicht
nichts
saßen
irgendwie,
die
ne?
irgendwo, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat Kolumbien auch jetzt keine, führt nicht Krieg mit irgendeinem anderen Staat oder sowas.
Nee, glaube ich nicht.
Dass dann da in Frankfurt irgendwer. Die Leute waren nur so etwas unfreundlich, das.
Ziemlich.
Das weiß ich noch. Und wir saßen dann da rum. Dann weiß ich noch, hatte ich Panik, weil du aufs Klo gegangen bist und ich Angst hatte, dass du aufgerufen wirst, während du nicht da bist, weil mein Spanisch trotz Leistungskurs ist sehr lange her. Und dann saß ich da und hab geschwitzt. Und dann kamst du zum Glück schnell wieder, bevor Schlimmeres passierte.
Bevor du sagen musstest, ¿Qué?
La señora Dunche. Está en la toleta.
Ich glaube, das hätte er verstanden.
Wahrscheinlich.
Ja.
Oder
ziemlich sicher.
Toiletta rufen müssen. Und dann hätte er wahrscheinlich mich ausgelacht und wäre wieder gegangen. Und dann hättest du wahrscheinlich noch 3 Stunden warten müssen, weil sie dann
Ich hätte mein Visum nicht bekommen.
Ja, genau. Sie sind wohl lieber auf dem Thron als in unser schönes Land zu reisen.
So wichtig ist ihnen das also.
Seltsam, ne? Also Botschaften finde ich immer seltsam.
Total.
Ich war auch mal, deswegen habe ich dieses amerikanische Beispiel genannt. Ich war ja mal Austauschschüler. Ich habe dir letzte Woche mal gesagt, ich war ja schon mal 17 auch.
Mhm.
Und damals fuhr ich als Austauschschüler ein halbes Jahr nach USA.
Mhm.
Und da musst du ja auch nach Frankfurt und dir da in der Botschaft auch mit allen möglichen Papieren, ich brauchte so ein Student-Visa, ausstellen lassen. Und da hatte ich auch wahnsinnig Muffensausen, weil da stehen die auch wirklich mit Sturmgewehren rum und in Uniform und sowas. Und dann wirst du da gescannt und hast du nicht gesehen.
Mhm.
Sprengstofftest. Und da musst du da rein und wartest dann auch ein paar Stunden, bis jemand Bock hat, sich mit dir auseinanderzusetzen.
Ja, komische Orte auf jeden Fall. Die deutsche Botschaft in Kolumbien auch ganz seltsam.
Ah, warst du da?
Irgendwie. Ja.
Warum?
Wir wurden da eingeladen mit diesem Programm, mit dem ich da dort war und hatten dann eine Sicherheitsbelehrung, die auch super, super war. Die war auch sehr, wie soll ich sagen, ermunternd. Das war so in unseren ersten 2 Wochen in Kolumbien, glaube ich. Und dieser Sicherheitsbeauftragte hat sehr viel davon geredet, wie viele Landminen es in Kolumbien so gibt.
Und wie viele?
Sehr viele.
Oh.
das ist irgendwie das, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber eines der vermintesten Länder der Erde tatsächlich noch. Ja. Und der hat uns allgemein nicht so viel Mut gemacht. Der hat sehr viel von Negativbeispielen berichtet, so wie ich das ja gerade getan habe, dieser Überfall. Und letztendlich ist mir bis auf dieses Malheur, das ist nicht das richtige Wort.
Nee, ist nicht das, nee.
Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall ist mir nichts mehr passiert.
Ja, du bist ja in so einer Twilight Zone, ne? Wie gesagt, der vordere Teil der Bar wurde überfallen.
Genau.
Es hat dich ja kaum tangiert.
Nee.
Deswegen, Malheur, ein Vorfall. Nennen wir es einen Vorfall.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da erstmal so ein bisschen einscheißt.
Ja, war vor allem sehr nah an meinem Haus, wo ich wohnte.
Ach, auch das noch. Ja gut, das ist ja dann vielleicht.
Ja.
Mhm. Oh je, Mine.
Ja, so war das gewesen.
Nee, das passiert ja in Köln dann zum Glück nicht.
Nee.
So, Simona, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne zu unserer neuen Rubrik schreiten.
Oh ja.
Die da heißt Der Dunschbrunnen.
Woo.
Das ist eine Anlehnung, ich erkläre es dir, weil du es nicht weißt, an deinen Nachnamen,
ach,
der da Dunsche lautet. Und ich habe dieses clevere Wortspiel aus Dunsche und Wunschbrunnen kreiert. Nur für dich, von mir für dich.
Ich lieb's.
Das bedeutet quasi, dass Simona sich pro Folge einmal ein Thema einfach so aus den Fingern saugen darf, wovon ich vorher überhaupt nichts wusste, was mich vielleicht potenziell überrumpelt. Und ich muss dann trotzdem wortgewandt und interessant mit dir darüber diskutieren. Und ich bin sehr gespannt, ob das witzig ist oder scheiße. Nur das probieren wir einfach mal. Hast du etwas, wirf einen Euro in den Dunschbrunnen.
Okay.
Und schau mal, was bei Raum kommt.
Okay, es kam mir ganz spontan das Thema in den Sinn, wo wir jetzt schon über Tinder und Dating gesprochen haben. Wie deine Meinung zum Speed-Dating ist?
Oha.
Shoot.
Halte ich, Moment. So klar, erstmal scheiße finden.
Finde ich kacke.
Speed-Dating, reden wir davon, dass man sich zu mehreren Leuten in einem Raum trifft und dann sich die Leute immer auf einen Stuhl setzen und dann rundherum quasi Reise nach Jerusalem mäßig irgendwann gegenüber sitzen und müssen eine Frage zu sich beantworten.
Das ist korrekt.
Ja, dazu muss ich erstmal fragen, woran merkt man denn nachher, wen man, also merkt man sich, die Simona fand ich ganz geil, den Ralf, also, ne?
Die nehme ich beide mit.
Ich verstehe das Konzept nicht so ganz, also.
Ich habe es leider selber noch nie gemacht, obwohl ich es gerne mal machen würde. Ich habe da großen Respekt vor, sage ich mal.
Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon klar wurde, dass ich es auch noch nicht gemacht habe durch mein dilettantisches.
Ja, deswegen habe ich auch das Thema ausgewählt.
Ah ja, super.
Weil ich gerne abfragen wollte, wie du dazu stehst. Und vielleicht können wir irgendwann in irgendeiner Folge von deinen Erfahrungen berichten.
Ach so, das heißt, ich muss jetzt zum Speed-Dating dann auch gehen.
Vielleicht bald, ja.
Okay.
Vielleicht sollten wir es zusammen einfach machen.
Findet man das bei Google, wenn man sagt, ich möchte Speed-Daten?
Speed-Dating Köln, boom.
Okay, gucken wir gleich mal.
Eine Freundin von mir hat das auf jeden Fall schon mal gemacht.
Ach.
Genau, in München. Und die hat gesagt, es wäre ganz witzig. Ist aber jetzt, ich muss das schon mal vorwegnehmen, keine große Liebe draus entstanden. Ja. Du datest, also du sitzt dir, wie man das halt so kennt aus Filmen, gegenüber. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist auch unterschiedlich, wie viel Zeit du dann mit jeder Person hast. Also ich glaube, da sind dann irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, 20 Männer, 20 Frauen, irgendwie so.
Okay.
Im mehr oder weniger gleichen Alter. Also ich glaube, das ist immer nach Altersgruppen dann aufgeteilt, irgendwie 25 bis 35, so, ne?
Ja.
Und dann hast du halt eine bestimmte Zeit mit jeder Person.
Das ist genau mein, die Altersklasse, die ich bei Tinder eingestellt habe.
25 bis 35?
Ja.
Ja.
Hatte. Erzähl weiter, bitte.
Okay. genau, und dann hast du 10 Minuten, 15 Minuten, ich weiß es nicht. Heißt ja Speed, deswegen wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Und dann musst du dich mit der Person unterhalten. Und dann rutschst du immer eins weiter. Und am Ende hast du halt 20 Leute kennengelernt.
Ja.
Und dann kannst du, glaube ich, das läuft aber auch je nach Organisator unterschiedlich, dann kannst du, glaube ich, aufschreiben, wen du gerne wieder treffen würdest oder von wem du gerne die Kontaktdaten hättest oder so.
Aha.
Genau. Bei meiner Freundin war das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so, dass du am Ende so, jeder hatte eine Nummer und du konntest dann am Ende die Nummern hochhalten von denen, die du gut fandest, was ich super weird finde.
Ach du Scheiße.
Ja, voll. Genau.
Das klingt für mich erstmal wie Tinder mit extra Steps.
Und sehr irgendwie ein bisschen demütigend auch.
Ja,
ne?
Stell dir mal vor, keiner hält meine Nummer hoch.
Genau, und du hältst so 10 hoch.
Wie bei Tinder, wie Männer bei Tinder. Ich halte alle Nummern hoch, um mal zu gucken, welche mich auch hochhält.
Genau.
Das klingt wirklich wie analoges Tinder, nur schlimmer.
Ja, schon, ne?
Das ist meine Meinung dazu.
Okay, fuck.
Ohne es vorher ausprobiert zu haben.
Aber ganz ehrlich, wir können ja jetzt nicht daraus schließen, dass das scheiße ist. Ich finde, wir sollten es ausprobieren.
Du hast recht, aber ich weiß nicht.
Wie viel Alkohol bräuchtest du dafür?
Das weiß ich nicht.
Würde Alkohol es besser machen?
Nein, weil ich dann rot werde und lalle und das merke und dann ist eh Feierabend. Also ich denke, ich habe immer erst schon Probleme, zu sowas hinzugehen, was ja auch mein Problem war mit Tinder vorher, weil ich auch durchaus dachte, oh, was, wenn ich da gedemütigt werde und mich keiner mag?
Ja.
Ne? Und das ist für mich immer so die erste Hürde. Tatsächlich. Und dann, ja, ich weiß nicht. Also auch das finde ich, genauso wie gerade besprochen, finde ich, glaube ich, einfach auch unorganisch irgendwie, weißt du? So.
Ich sehe auch so ein bisschen die Problematik da drin, dann Leute dort zu treffen, die man schon kennt, eventuell aus professionellem Kontext.
Ach so, ich dachte von Tinder.
Nee, das wäre ja ganz witzig vielleicht.
Hey, Ralf.
Dich habe ich gestern noch weggewischt.
Ja, du kannst direkt deine Frage, mit dir rede ich gar nicht erst. Weiter.
Du hast deinen Tinder-Text mit Hey Ladies begonnen, daran erinnere ich mich doch noch.
Genau. Ja, und du hast Fotos im rosa Bällchenbad gemacht, sag ich dann. Ja, was denn?
Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren, Jonas.
Entschuldige.
Ach so, genau. Die Gefahr besteht darin, dass du ja dann, das ist so ein bisschen wie in der Sauna, dass du halt Kollegen oder Kolleginnen triffst. Ne? Also Köln, Großstadt und so, ja, aber wie wir alle wissen, irgendwie trotzdem ein bisschen kleinstadtmäßig manchmal. Also.
Das stimmt.
Ne?
Oh Gott.
Man trifft echt oft irgendwie Leute, die man kennt, was ja auch cool ist. Aber in solchen Situationen will man das halt vielleicht nicht.
Nee,
stell
mal kannst,
vor, du triffst da deine Chefin.
Und dann kannst du auch nicht sagen, haha, ich bin ironisch hier.
Doch, man kann alles ironisch machen.
Ja,
nein,
ich weiß nicht.
Kann man nicht.
Also, nee, ach, ich weiß nicht. Also das würde mir, glaube ich, Anxiety auf jeden Fall schon mal in mir hervorrufen.
Vor allem, weil da ja auch das ganz große Problem ist, du hast ja dann nur 10 Minuten Zeit mit der Person, was ja irgendwie gut ist, weil dann wird, also.
Ja, langweilig kann es nicht werden.
Genau.
Ne?
Aber ich hätte einfach gar keinen Bock, dann irgendwie so 15 von 20 Malen gefragt zu werden, so, was machst du so?
Ja, genau.
Andererseits, ja, was sollst du, was redest du?
Das ist ja auch mein Problem gewesen bei der Tinder-Anschreibe, ja. Ne? Weil da, um nochmal zu diesem tollen Thema zurückzukommen, weil da ist es ja auch so, dass du als Frau quasi genau weißt, was mein Ziel ist quasi, jetzt langfristig oder kurzfristig. Und da finde ich sehr schwer, da finde ich, also ich finde, man durchschaut immer alle Anschreiben so plump, weißt du? Ich finde das alles, ich finde das sehr plump alles.
Ja.
So, und da ist die Frage, ob sich das beim Speed-Dating, ist das da, will man da wirklich?
Naja, die Möglichkeiten sind ja ganz anders, ne? Auf Tinder passiert ja auch oft einmal so, oh, geile Titten. Oder ich ficke dein süßes Gesicht, bis du weinst, um da nochmal drauf zurückzukommen.
Ach ja, oh je.
Das würdest du jetzt vielleicht, das wäre eigentlich mal witzig, so.
Tinder-Sprüche beim Speed-Dating, face-to-face.
Ja? Das wäre, also.
Boah, das würde sich natürlich keiner trauen.
Oder erster Satz einfach, ja, das wäre super geil eigentlich, so. Erster Satz, ich habe einen sehr großen Penis.
Das wäre wirklich, mal schauen, wie weit man damit kommt. Also siehst du, du gibst mir die besten Sprüche, die du als Frau bekommen hast quasi.
Ja.
Und die werde ich dann auf Karten schreiben, memorizen und dann da raushauen.
Geil.
Mit stoischer Miene oder.
Finde ich mega.
Das wäre wirklich witzig.
Ja.
Ich habe einen sehr großen Penis. Ich lecke sehr gut. Und wahrscheinlich würden die dann vollkommen verwirrt und sprachlos da sitzen.
Ja.
Und nachher deine Nummer nicht hochhalten.
Ja, vielleicht würdest du auch rausgeschmissen werden von den Leuten, die das organisieren.
Ja.
Weil.
Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, ne?
Genau.
Mhm.
Die müssen da ja auch ein bisschen Qualitätssicherung betreiben.
Was denn? Ich habe doch nur gesagt, ja.
Ich habe doch nur meinen Penis auf den Tisch gelegt.
Ich habe doch nur Werbung gemacht. Ist das nicht das hier, was wir machen? Werbung für uns? Warum ist mein Reproduktionswerkzeug nicht wichtig? Das wäre doch doof, wenn die jetzt meine Nummer hochhält.
Ich kauf doch nicht die Katze im Sack.
Und ich habe einen kleinen Pello.
Pello, was ist das denn?
Das habe ich letztens so in einem YouTube-Video gehört und fand das sehr gut, ja.
Stark.
Ja.
Pello.
Speed-Dating.
Ja.
Ja, ist
das
mir auf jeden Fall.
Das war jetzt mein Dunschbrunnen.
Es ist mir sehr suspekt. Ich hoffe damit, ich habe dich jetzt nicht allzu frustriert mit meiner Antwort.
Nö, ich glaube immer noch, dass wir das ausprobieren sollten. Aber darüber reden wir dann
privat, wenn die Mics aus sind. Was ich auch noch interessant finde, um da noch dran anzuknüpfen, wenn man dann jetzt organisch, wie ich es gern hätte, vielleicht romantisiere ich das auch stark, ich weiß nicht, egal, organisch, wie ich es gern hätte oder über Tinder jemanden findet und führt eine Beziehung, also lang oder kurz, egal, auf jeden Fall mehrere Monate und dann geht das zu Ende.
Mhm.
So. Und jetzt bin ich über viele Ecken dazu gekommen, zum Thema Schluss machen in der Öffentlichkeit, Simona.
Denn wir wollten darüber sprechen.
Wir wollten darüber sprechen. Ich habe eine elegante Brücke dazu geschlagen.
Ich fand's stark.
Dankeschön, das bedeutet mir viel. Mhm. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit Schluss gemacht mit jemandem?
Lustig, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, schon.
Echt?
Also, das war so ein, irgendwie war es beiden klar, es war nach dem zweiten Beziehungsanlauf, also es war schon mal Schluss, dann nochmal kurzer Versuch. Und dann war beiden eigentlich klar, nachdem ich ausgesprochen hatte, okay, wir müssen reden, der fatale Satz. Dann war eigentlich beiden schon klar, auf was das Gespräch hinausläuft. Und ja, wir waren halt spazieren in meiner schönen Heimatstadt an einem Sommertag.
Oh je.
Und wir waren irgendwie spazieren am Rhein und dann hat dieses Gespräch stattgefunden, aber dadurch, dass wir das schon mal durchgemacht hatten quasi, dieses Schlussmachen und beide irgendwie das Gefühl hatten, dass das nicht mehr so läuft, war das dann okay. Und es wurde auch nicht viel geweint oder geschrien oder sonst was, es war sehr human alles.
Nicht viel
alles.
Oder gar nicht?
Ein ganz kleines bisschen geweint vielleicht, ja, einfach, weil das irgendwie gehört halt dazu, ne?
Ja, natürlich.
Genau, und das hat dann halt auch keiner so wirklich mitbekommen. Das hätte auch einfach ein Gespräch unter Freunden sein können. Und wir saßen jetzt auch nicht, oder wir sind jetzt nicht in Hörweite von irgendwelchen Leuten spaziert. Also das hat niemand mitbekommen. Aber das fällt mir gerade so ein,
ja,
dass das durchaus passiert ist. Aber davor noch nie. Und ich wurde aber lustigerweise mit besagtem Freund, von dem ich mich so trennte, wurden wir mal Zeuge und Zeugin von so einer Schlussmach-Aktion in der Öffentlichkeit, nämlich in einem Café und wir saßen direkt daneben.
Oh.
Wir waren super verkatert und haben, glaube ich, gebruncht oder so. Und die saßen neben uns und es wurde Rotz und Wasser geheult und es war dramatisch und wir konnten aber auch nicht anders. Wir mussten irgendwie zuhören natürlich, denn es ist direkt neben uns passiert und war bitter.
Und dann haben die da rumgeschrien auch.
Geschrien nicht, nee.
Ach so.
Aber sie war völlig am Ende.
Oh.
Und er irgendwie auch, aber ja, ich glaube, er hat aber Schluss gemacht und sie hat dann das auch nicht richtig einsehen wollen und hat immer wieder gefragt, warum und so.
Oh je.
Und ja, das, und man aber, wollte einfach nur irgendwie dazwischen gehen und sagen.
Geht bitte. Mach
halt,
das
stopp.
Woanders?
Ja.
Oder was wolltest du?
Ja, doch, genau das.
Das ist ja schrecklich, das würde ich nie tun.
Oder ihr einfach sagen, oh Gott, akzeptiere es doch bitte. Du wirst einen neuen finden.
Ja.
Ja.
Höre auf mich, es gibt so viele Leute.
Ja, so many fish in the sea.
Ah.
So heißt, glaube ich, eine Dating-App im amerikanischen oder englischen Raum.
Ach ja? Fish in the Sea.
Ich glaube schon.
Hm.
Man sagt das doch irgendwie, ne? Das ist doch das Pendant
ja, genau.
Andere Mütter haben auch schöne Söhne. /Töchter.
Danke.
Klar.
Ja.
Hast du schon mal in der Öffentlichkeit Schluss gemacht?
Nein, auch immer bisher nur, also immer nur im privaten Raum, also immer zu Hause quasi.
Ja. Aber ich verstehe schon den Ansatz,
neutralen Boden
ganz
zu suchen.
Genau.
Ja, aber das finde ich, also da kann man dann lieber so wie ihr spazieren gehen und im besten Fall ist man zwei ausgewogene Personen. Ich glaube jetzt nicht, dass du oder ich mit irgendwelchen Leuten da eine Szene veranstalten würden. Es gibt ja auch immer welche, die sich dann anschreien oder beleidigen oder dann wegstürmen und Sachen hinwerfen und so. Ich habe mal im Zug, das war sehr, sehr unangenehm. Oh, das war ganz schrecklich unangenehm. Da waren wir auch mit einem Kind unterwegs, dem ich dann krampfhaft irgendwas vorgelesen habe, damit er diese Worte, die da leider in der Sitzbank an unsere grenzte, sich gegen ins Gesicht gespien wurden, nicht gehört
Gott,
hat.
Oh Gott.
Das war noch sehr junge Liebe. Ich denke so 17, 18, 19 oder sowas. Die kamen von ihrer Familie und da war wohl irgendwas vorgefallen, wo er sich dann disrespected gefühlt hatte.
Oh, okay.
Und die haben sich aufs Übelste beschimpft. Also wirklich ganz, ganz schreckliche Worte benutzt.
Schlimme Wörter,
füreinander.
Ja.
Und,
das F-Wort?
Ja, auch. Und es war ganz schrecklich. Es war wirklich, also schon überlegt, ob wir dazwischen gehen. Also es war wohl, aber physische Gewalt fand nicht statt. Und die stiegen dann im schönen Euskirchen aus.
Mhm.
Wo dann am Bahnsteig weiter diskutiert wurde.
Ja.
Das war mir, ich finde sowas unglaublich unangenehm. Ich finde es aber auch sowieso unangenehm, wenn Leute in der Öffentlichkeit laut streiten.
Sehr. Mhm. Ich habe da auch mal eine witzige Erfahrung gemacht. Bei meinem Auslandssemester in Spanien habe ich in einer Sechser-WG gewohnt. Mit einer, unter anderem mit einer Engländerin. Und die war eine sehr witzige Person, aber auch sehr, weiß ich nicht, bipolar vielleicht? Oha. I don't know. Nein, natürlich keine komischen Diagnosen hier, aber die war schon ein bisschen crazy drauf. Und die hatte da eine Beziehung zu einem DJ. Und es war die ganze Zeit schon sehr, sehr dramatisch. Das waren auch beides so Künstlerpersonen, ne? Also sehr exzentrisch und voller Gefühle, voller Emotionen. Und es war so klischeemäßig, als die, also das eine von den vielen Schlussmach-Gesprächen, in Anführungszeichen, war, dass er im schönen Sevilla in unserer Straße, auf der Straße stand und hochgerufen hat zu ihr ins Zimmer. Also sie hatte das Zimmer direkt schräg gegenüber von mir. Und sie hatten einen großen Streit, aber sie wollte ihn nicht reinlassen. Er hatte aber noch diverse Sachen bei ihr im Zimmer.
Und sie hat die Sachen rausgeworfen.
Ja. Und ich habe alles live gewitnessed und ich war hin und her gerissen zwischen, okay, ich muss mich leider kaputt lachen und oh mein Gott, gleich kommt die Polizei her, weil es so laut und so abgedreht irgendwie war. Also sie stand dann da wirklich in dem Zimmer direkt so neben meinem Zimmer und schrie wütende Sachen auf Englisch. Und während sie schrie, warf sie eben die Sachen aus dem Fenster. Und er stand unten und hat die Sachen aufgesammelt und wusste nicht, wie ihm geschah.
Waren das Klamotten oder ist da auch irgendwas kaputt gegangen?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es waren hauptsächlich Klamotten. So war das.
Das ist natürlich toll, ne? Super. Also das ist ja auch wirklich dramatisch, dann
total.
Sachen werfen. Ich glaube, das ist gut, das ist reinigend.
Glaube ich auch.
Wenn auch peinlich. Also ich würde es niemals tun.
Auf gar keinen Fall.
Aber ich glaube, das ist fürs gerade bei solchen Personen, also so exzentrischen Personen, sicher gut fürs Seelenheil.
Wahrscheinlich, ja.
Da müsste ich mal die Therapiestimme bemühen und fragen, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Tat Ihnen das gut?
Gut. Ja, sehr gut. Aber ja, zwei Tage später war er wieder da. Und es wurde wieder fröhlich geprügelt. Ja,
klar. Oh, wie wertlos diese ganze Szene dann war. Also, okay, nee, dann, und da fällt mir auch nichts mehr ein als Therapeut. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende meiner therapeutischen Möglichkeiten angelangt.
Sind wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt?
Das sind wir. Was macht das mit dir, Simona? Wie fühlst du dich dabei?
Ich fühle mich ein wenig melancholisch.
Oh.
Das ist schon der zweite Podcast,
ich
der zu Ende
Ich nehme deine
geht.
Hand.
Ich fühle deine Hand auf meiner.
Ich lasse sie wieder los.
Okay.
Bis nächste Woche. Ciao. Yeah.